Und ich glaube, die Geschichte hat es sehr gut charakterisiert. Danke auch nochmal. Auf was warten wir heute Morgen? Oder auf wen warten wir heute Morgen? Das ist ja an dem Punkt so die entscheidende Frage. Worauf setzen wir unsere Hilfe? Und ich möchte auch den Text lesen, nicht Test, keine Ahnung, Text lesen. Und wenn ihr mögt und könnt, dürft ihr wieder gerne zur Bibellese aufstehen. Der steht in Matthäus Kapitel 8 und dort möchte ich die Verse 5 bis 13 lesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Und dort wird Folgendes beschrieben. Als Jesus nach Kapernaum kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Herr, sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst, doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstelle ja selbst den Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Diese Antwort erstaunte Jesus und er sagte zu denen, die ihn folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen. Was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Mal bis hier ein Gottes Wort. Ich möchte zu Anfang auch noch beten. Danke, Jesus, dass wir dir, dem lebendigen Gott, dienen dürfen. Und ich danke, Jesus, dass du unser Helfer, unser Heiland, unser Retter, aber auch unser Heiler bist. Und danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Und ich möchte dich so herzlich bitten und so herzlich einladen, dass du zu jedem von uns ein Wort sprichst. Herr, ein Wort für seine persönliche Situation, für seine persönlichen Umstände. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist. Danke, dass wir deine Schafe sind und deine Stimme hören können. So danke ich dir, dass du uns hilfst, dich zu verstehen und dass du Antworten gibst auch heute Morgen. Ich preise dich dafür und danke dir dafür, Jesus. Amen. Amen. Du dürft wieder Platz nehmen. Also auch in dieser Geschichte geht es ja, dass ein Hauptmann eine Begegnung mit Jesus hat. Und wir können auch etwas in dieser Geschichte lernen. Einmal, was es heißt zu glauben, was es heißt zu vertrauen und was es bedeutet, dass unser Leben auf Jesus ausgerichtet sein soll. Und wir lernen hier auch eine ganz neue Facette von Jesus selber kennen. Und was so unser Ziel war ja auch mit dieser Predigtserie über den Glauben, dass ihr gestärkt werdet, dass ihr ermutigt werdet, dass ihr Gott vertraut, dass er der Herr eures Lebens ist, dass er euch durchs Leben trägt und eure Hilfe sein kann. Und dass unser Glaube ja nicht mit irgendetwas zu tun hat, sondern mit einer lebendigen Beziehung zu Christus. Der Glaube, unser Vertrauen richtet sich auf Jesus. Und möchte uns Mut machen, dass wir unser Leben ganz neu auch auf diesen Jesus ausrichten. Und in diesem Bibelabschnitt haben wir ja gelesen, ein römischer Hauptmann kam zu Jesus. Also wir sehen in dieser Geschichte, der Hauptmann braucht Hilfe und Jesus war auf der Rückreise, möchte ich mal so formulieren, von einem geistlichen Dienst zu sich nach Hause. Das ist so die Ausgangssituation, dass wir mal wissen, wo wir denn da stehen. Und vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, und die Bibelkundigen werden das sicher wissen, Jesus befand sich ja hier auf dem Rückweg vom Berg. Und auf diesem Berg hat er eine sehr eindrücklichste oder einer der eindrücklichsten Predigten gehalten in seinem irdischen Dasein. Und ihr kennt alle diese Predigt als die Bergpredigt, die ist jedem von uns bekannt. Und jetzt sind wir in der Situation drin, Jesus ist auf dem Weg vom Berg Richtung seinem Wohnort. Und ich weiß noch nicht, wie es euch geht, wenn ihr von der Arbeit nach Hause kommt. Vielleicht hattet ihr Stress, vielleicht hattet ihr den guten Tag und dann freut man sich doch so aufs Zuhause. Kleider ausziehen, ganz entspannt, irgendwas machen, was einem Freude macht. Aber Jesus ist ja immer im Dienst, das finde ich immer so herausragend, auch bei Jesus. Und unterwegs hat er nochmal ganz kurz einen Mann vom Aussatz geheilt. Also nicht gesagt, oh, das ist jetzt schade, dass du aussätzig bist, aber ich bin gerade auf dem Weg nach Hause, ich hatte einen anstrengenden Dienst, ich habe da ganz gewaltige Sätze formuliert. Morgen habe ich dann wieder Sprechstunde, dann komm mal bitte zu mir und dann können wir uns über den Aussatz unterhalten. Außerdem hast du den ja nicht erst seit gestern, sondern schon länger und dann schauen wir mal. Nein, Jesus hat ihn gerade noch auf dem Nachhauseweg geheilt. Und dann kam Jesus nach Hause. Und wie ihr ja alle wisst, hat Jesus ja nicht in Nazareth gewohnt, sondern in Kapernaum. Das war der Wohnort von Jesus. Dort hat er seinen Wohnsitz. Ihr könnt es gerne nachlesen, das steht in Matthäus 4,13. Und wir wissen, diese Stadt Kapernaum lag an einem See. Und in dieser Stadt sind auch seine Jünger, die Jünger von Jesus, nämlich Andreas und Petrus, aufgewachsen. Und in diesem Ort Kapernaum, die haben Jesus in einer besonderen Art und Weise erlebt, weil dort hat er ganz viele Dinge getan und viele Wunder auch vollbracht. Und das haben sie dort in diesem Wohnort, in diesem Heimatsitz von Jesus getan. In Kapernaum, könnt ihr nachlesen, in Markus 1,21, hat er einen Besessenen von Dämonen befreit. Der Mann mit der verdorrten Hand hat er geheilt, nach Lukas 6, Vers 6. Dort hielt Jesus auch die große Rede vom Brot des Lebens nach Johannes 6, 58 bis 59. Und in Kapernaum hat er auch vom Boot aus auf den See rausgefahren, damit er zu einer großen Volksmenge predigen könnte. Und was er auch gemacht hat, und das zeichnet Jesus aus, er heilte die Schwiegermutter von Petrus. Also wir sehen, Jesus hat auch ein Herz für Schwiegermütter. In Kapernaum war auch die Geschichte, wo sie die Freunde, diesen Gelähmten, durchs Dach runtergelassen haben. Nach Markus 2, Vers 3. Und selbst eine Totenauferweckung ist dort in Kapernaum passiert. Jesus hat die Tochter vom Synagogenvorsteher, einen Mann namens Jairus, dessen Tochter hat er vom Tod zurückgeholt. Ihr könnt es nachlesen, Markus 5, Vers 22 in den folgenden Versen. Und diese Stadt Kapernaum liegt jetzt am See Genezareth. Wer in Israel war, der ist sicher auch dort am See Genezareth vorbeigekommen. Was das Besondere war an dieser Stadt Kapernaum, sie war eine Grenzstadt, so wie Säckingen. Die Grenzstadt gehörte zum Verwaltungsbereich eines Herodes Antipas. Das habt ihr sicher im Wort Gottes schon gelesen. Und sein Gebiet hat an das Verwaltungsgebiet von seinem Bruder Philippus gereicht. Und beide waren Söhne vom Herodes dem Großen. Den kennt ihr sicher auch, wenn ihr die Bibel aufmerksam verfolgt habt. Der war nämlich der Herodes, der die Kinder in Bethlehem ermorden ließ. Kennen wir von der Weihnachtsgeschichte. Und weil es ja eine Grenzstadt war, war dort auch ein Zollamt. Und ein bekannter Zöllner war dort, der Matthäus. Das war auch einer der Jünger Jesu. Und der hat uns das Evangelium geschrieben. Könnt ihr nachlesen, Matthäus 9, Vers 9. Und weil es eine Grenzstadt war und die Römer Israel besetzt hatten, gab es dort auch eine römische Armee. Dort war eine römische Einheit stationiert. Und unser Hauptmann in dieser Geschichte hat ungefähr so 100 Soldaten unter sich gehabt. Und dieser Heide begegnet nun Jesus. Er war ja dafür verantwortlich, dass in dieser Stadt Ruhe und Ordnung geherrscht hat. Sie waren ja die Besatzer. Und nochmal zurück zur Geschichte. Jesus kommt vom Berg zurück und kommt an seinen Wohnort. Ich denke, Ihm geht's wie uns, der war ja Mensch wie du und ich, der wollte ausruhen. Und dann kommt der Hauptmann. Und da wären wir jetzt beim Predigttitel, nämlich das Anliegen vom Hauptmann. Bitte hilf mir, ich habe ein Bedürfnis, ich habe eine Not und da kannst du mir bitte helfen. Wir lesen in Vers 5. Als Jesus nach Kapernaum, also die Neue Genfer Übersetzung übersetzt Kapernaum mit Kapernaum, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Also wir sehen, Jesus scheint es nicht immer gelungen zu sein, zur Ruhe zu kommen. Immer und überall haben die Menschen bei ihm Hilfe gesucht. Und es hat sich herumgesprochen, hey, da gibt es einen Mann, der Sohn Gottes, Jesus, der Prophet, der kann heilen. Und dieser Mann kam nur mit seinem Anliegen zu Jesus. Mit einem Bedürfnis, das ja gar nicht ihn direkt betroffen hat. Denn nicht er war erkrankt, sondern einer seiner Diener. Der hatte starke Schmerzen. Wir lesen in Vers 6. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Also mal das Bild, Hauptmann, Diener, Besatzungsmacht. Aber es ist doch interessant, der Hauptmann kümmert sich um seinen Diener. Es war ihm nicht egal, dass sein Diener Schmerzen hatte. Es war ihm nicht egal, dass er krank war, sein Diener. Das zeigt auf der einen Seite, dass vielleicht der Diener eine wichtige Person für den Hauptmann war. Und auf der anderen Seite macht es deutlich, der Hauptmann hat ein gutes Herz. Einer, der sich auch um die Nöte der anderen Menschen kümmert, auch wenn sie ihm unterstellt sind. Einem, der die Not vom anderen nicht kalt lässt. Und Jesus antwortet ihm ohne Umschweife, ich will kommen und ihn heilen. Nun denken wir, das ist ja logisch. Jesus ist ja der Heiler. Warum sollte er nicht kommen, um ihn zu heilen? Aber nochmal zur Geschichte zurück. Jesus war ein Jude und der Hauptmann war ein Römer. Ein Heide. Er hat nicht zum Volk Israel gehört. Und zwischen dem Volk und Israel und den Heiden, insbesondere der Besatzungsmacht, gab es eine große Kluft. Wir wissen ja auch, Jesus hat ja seine Sendung so verstanden, dass er zu seinem Volk gekommen ist, um ihnen zu helfen, um ihnen das Reich Gottes zu verkündigen. Und wir kennen sicher alle die Geschichte und die, wenn wir sie lesen, erschreckt sie uns vielleicht sogar ein bisschen, weil wir ja immer so vom lieben Heiland so eine Vorstellung haben, was ja auch stimmt. Aber da kommt doch eine kananäische Frau und sie bittet um die Heilung ihrer Tochter. Und was macht Jesus? Er hat sie ganz schroff abgewiesen. Mit dem Hinweis und auch mit der Begründung, dass er für die Juden und nicht für die Heiden gekommen sei. Und ihr kennt ja den Vergleich mit den Krümeln und den Hunden und all diesen Dingen, die Jesus da formuliert. Aber diese Frau, die hat sich um ihre Tochter gekümmert und die war, hat Jesus ernsthaft um Hilfe gebeten. Die war standhaft, die war ausdauernd. Und da möchte ich uns auch ermutigen, dass auch wir ausdauernd und uns dranbleiben und uns nicht entmutigen lassen. Und wo sie auch bezeugt hat, hey Jesus, ich anerkenne dich, du bist der Retter, du bist der Messias, ich vertraue dir, dass du der Messias bist. Dann hat er ihre Tochter geheilt. Doch hier bei diesem Heiden, bei diesem römischen Hauptmann, scheint Jesus eine Ausnahme zu machen. Als der Hilfe bei ihm gesucht hat, war er sofort bereit zu helfen. Was könnten vielleicht die Gründe dafür sein? Wir wissen, dieser Hauptmann stand dem Judentum nahe. Im Lukas-Evangelium können wir von ihm lesen, dass das Volk Israel sehr geliebt hat. Und dass er in Kapernaum sogar die Synagoge finanziell unterstützt hat, wenn nicht sogar gebaut hat. Und in der Synagoge hatte Jesus viel gelehrt. Er war ein sogenannter Proselyt, also einer, der sich dem jüdischen Glauben verpflichtet fühlte. Also er war einer, der sich vom Götzenkult der Römer abgewandt hat. Das kann der Grund sein, warum Jesus sofort bereit war und seine Hilfe zugesagt hat. Aber was wird denn in der Geschichte noch deutlich? Bei Gott gibt es keine Unterschiede durch Jesus. Selbst wenn das Volk Israel das erwählte Volk ist, und das ist tatsächlich, so hat doch jeder, der mit offenem Herzen zu Jesus kommt, Zugang zu Gott. Wer sich an Jesus wendet, da wendet sich Jesus auch zu ihm. Das musste ja, wenn ihr die Apostelgeschichte kennt, das musste ja der Apostel Petrus auch lernen, in der Begegnung mit dem römischen Hauptmann Cornelius, wo Gott ihn im Traum erschien. Da bekennt dann Petrus folgendes in Apostelgeschichte 10, 34 und 35. Wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Das heißt, egal wer wir sind, egal zu welcher Nation wir gehören, wir dürfen, wir können mit all unseren Nöten zu Christus kommen. Wir dürfen ihm alles sagen. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, ja Thomas, das wissen wir doch alles. Also ich darf Jesus sagen, was mich bewegt, was mir Not bereitet. Er hat ein offenes Ohr für mich. Er sagt nicht, du Thomas, ich habe jetzt Feierabend, morgen früh, 8.30 Uhr, lass doch von meiner Sprechstundenhilfe einen Termin geben. So ist doch Jesus nicht. Also wir dürfen aufrichtig zu Jesus kommen, auch heute Morgen. Und hier sehen wir, ein Heide sucht Hilfe bei Jesus und Jesus war sofort bereit, ihm zu helfen. Auch du bist eingeladen, zu Jesus zu kommen. Und ich möchte gerade den ermutigen, für den vielleicht das Bild war, dass er in einem Karussell sitzt und Gott ihn zur Ruhe bringen möchte. Sag ihm das. Sag Christus das. Er gibt dir Ruhe. In Matthäus 11, 28 sind eigentlich so eine meiner Lieblingspassagen im Evangelium. Da steht, kommt zu mir, ihr alle. Und mit ihr alle steht er gemeint, die ihr euch plagt, und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Und wir alle kennen doch so Situationen, wo wir uns fühlen, als würde uns eine Last erdrücken. Und hier gibt Jesus uns die Verheißung, hey, bring sie mir. Ich helfe sie dir tragen. Ich nehme sie dir ab. Bei mir findest du Ruhe. Und was ich großartig an dieser Geschichte finde, Jesus findet Glauben bei diesem Mann. Weil eigentlich, weil Jesus ja gesagt hat, ja, ich komme, ich helfe deinem Diener, ich mache ihn gesund, wie wir in Vers 7 gelesen haben. Und dann könnte man eigentlich an dieser Stelle ja die Geschichte beenden. Und in der Bibel könnte eine weitere Geschichte von Jesus stehen. Aber dann greift der Hauptmann wieder ein. Er wollte und konnte es nicht zulassen, dass Jesus in sein Haus kommt. Also ich weiß nicht, wie ich mich gefühlt hätte, wenn Jesus sagen würde, hey Thomas, ich komme mit dir mit. Ich tue da ein Wunder und dann trinken wir noch miteinander, wer mich kennt, einen schönen Latte Macchiato oder einen Espresso oder von mir aus du Espressi, was auch immer. Das würde uns doch ehren. Und sagen, ja Jesus, super, dass du kommst, dass du dir Zeit nimmst. Was macht der Hauptmann? In Vers 8, Herr, sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und das finde ich hier so eine entscheidende Stelle in dieser ganzen Geschichte. Und wir wissen, das war ja keine falsche Bescheidenheit, so nach dem Motto, ja Jesus, musst dich nicht bemühen, kannst ruhig, sondern das hat er wirklich so verstanden und auch so gemeint. Weil er wusste, eigentlich ist es Jesus nicht erlaubt, das Haus eines Heiden zu betreten. Das hatte er auf dem Radar. Er hat nicht gesagt, du, ich bin der Besatzer, und was interessiert mich eure Regeln? Du kommst jetzt und machst meinen Diener gesund. Ich glaube dir ja. Also er hat vermieden, dass Jesus in Schwierigkeiten kommt, vom Kontext her. Und er hat es gemeint, wie er sagte. Also er hat sich als Heide nicht würdig gefühlt, dass Jesus ihm die Ehre erweist, sein Haus zu betreten. Und ich finde, es ist ein demütiges Herz, das uns der Hauptmann hier zeigt. Also nicht so wie in unserer Geschichte, na, ich nehme das Boot nicht an, das zweite Boot auch nicht, du Hubschrauber ist mir auch zu wenig, Gott selber muss kommen und mich vom Berg retten oder vom Dach oder vom Kamin des Hauses. Also so demütig war der Mann denn schon. Und was es auch zeigt, und das ehrt ihn ja, wie respektvoll er doch mit den Bräuchen und Sitten seines Gastlandes sich auskannte und sie auch respektiert hat. Obwohl er zur Besatzungsmacht gehört hat. Und es zeigt doch, er hat das Volk Israel gelebt. Und dann kommt, und das fasziniert mich wirklich an dem Mann, und da habe ich mich selber gefragt, hätte ich auch solch einen Glauben gehabt? Ich meine, wir kennen ja das Ende von der Geschichte, aber der Hauptmann an der Stelle noch nicht. Also er sagt, hey Jesus, eigentlich genügt es, wenn du einen Befehl erteilst. Mal in seiner militärischen Sprache oder wie es im Wort Gottes steht. Sprich nur ein Wort. Und dann sagt er in Vers 9, ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Er wusste, wenn er ein Wort spricht, seine Soldaten hören auf ihn. Warum sollte es dann nicht genügen, wenn der Herr des Lebens ein Wort spricht? Wird es auch heute Morgen nicht genügen, wenn der Herr deines Lebens ein Wort in deine Situation hineinspricht? Wird es nicht genügen? Er wusste, Jesus ist der Herr von Himmel und Erde. Der hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Er wusste, wenn Jesus ein Wort spricht, hat es mit der Autorität, die Jesus hat, zu tun. Er wusste, hinter mir steht die Autorität vom Römischen Reich. Und deshalb haben ihm seine Soldaten ja primär gehorcht. Nicht, weil er so ein staatlicher Mann war, sondern weil die Autorität vom Römischen Reich hinter ihm stand. Und er wusste, die Autorität des Himmels steht hinter Christus. Und ich kann mir vorstellen, das hat Jesus tief berührt. Weil da ein Mann war, der nicht nur ein Wunder von ihm wollte, der auch kein bestimmtes Ritual erwartete. Wir haben ja auch immer so eine Vorstellung, wie Jesus handeln soll. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, wenn so und so ist im Gottesdienst, da macht Gott es. Oder wenn das und das in meinem Leben passiert, dann funktioniert es. Aber dieser Hauptmann, dem war das Ritual nicht wichtig. Nein, er war jemand, der erkannt hat, Jesus ist der Messias, Jesus ist der Retter, Jesus ist der Heiler, Jesus ist der Befreier. Er wusste, diesem Messias ist alles untergeordnet. Und er war eine Person, der wusste, dass das Wort von Jesus eine unvorstellbare Kraft besitzt. Heute Morgen vertraue ich Gott, dass sein Wort Kraft besitzt und wenn er in dein Leben hineinspricht, dass sich Dinge in deinem Leben verändern. Also Jesus war ja nicht einer, der große Worte gemacht hat, sondern wenn er gesprochen hat, ist immer was passiert. Ganz ehrlich, passiert in unserem Leben immer gleich was, wenn wir was reden? Er wollte ihn nicht nur als Heiler, sondern er hat erkannt, dass er der Sohn Gottes ist. Ich möchte wünsche mir so sehr, dass wir auch erkennen heute Morgen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dem alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist. Und diese Antwort hat den Jesus erstaunt. Und in Vers 10 können wir lesen, diese Antwort erstaunte Jesus. Also man kann Jesus auch zum Staunen bringen. Und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ich glaube, Jesus hat es in der Seele wehgetan. Er hat einen Auftrag für sein Volk. Er war gekommen, um ins Reich Gottes zu verkündigen. Und er hat so viele Wunder unter ihnen getan. Und sie haben ihm nicht geglaubt. Selbst die fromme Elite, die Pharisäer und die Sadduzäer, die ja studiert im Wort Gottes waren, haben nicht erkannt, dass er der Messias ist. Warum? Weil er nicht in ihre Schublade vielleicht reingepasst hat. Umso erstaunlicher ist, dass Jesus bei diesem Mann den Glauben, den er doch so sehr von seinem eigenen Volk sich ersehnt hat, gefunden hat. Beim Heide. Und solchen Glauben hat er fast immer bei Heiden gefunden. Wir sehen das auch bei der kananäischen Frau. Aber ganz selten bei seinem Volk, zu denen er eigentlich gesandt war. Für mich ist das unbegreiflich. Und dann, was wir sonst vielleicht nur bedingt von Jesus kennen, sagt er zwei Verse, ich lese nur einen davon, und da hat er sich sehr ernst geäußert, in Vers 11. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Und da macht er schon deutlich, dass Menschen aus aller Welt in der Herrlichkeit mit ihm setzen werden. Mit den Erzvätern, also mit den Erzvätern, der sich nicht so gut auskennt, sind gemeint Abraham, Isaak und Jakob. Mit denen, die werden, also die Menschen, die an Jesus glauben, werden mit denen er am Tisch sitzen. Ein Bild für unsere Errettung. Ein Bild für Errettung. Also er macht damit deutlich, es geht dann nicht mehr um Israel und Heiden, sondern zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Da gibt es nachher eine Schnittlinie oder eine Scheidelinie. Nochmal zurück zu unserem Bibelabschnitt. Ein Heide sucht Hilfe und Jesus findet Glauben. Suchen wir auch Hilfe und findet Jesus bei uns Glauben? Das ist ja so ein Glaube, den er sich so sehr von seinem erwählten Volk ja gewünscht hat. Wir lesen in Vers 13, hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen, was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Und ich wünsche mir so sehr, dass auch heute Jesus zu dir heute Morgen sagt, du kannst nach Hause gehen. Was du geglaubt hast, soll geschehen. Glauben wir das? Geben wir heute Morgen Jesus die Möglichkeit, zu unserem Herzen zu reden? Sigmund hat es ja auch angedeutet in der Anmoderation. Er hat auch viele Fragen, aber vielleicht möchte Jesus sie ihm heute schon beantworten. Ich möchte zum Schluss der Predigt kommen. Also Jesus ist überrascht über den Glauben, der er beim Heide findet. Und natürlich können wir heute Morgen sagen, wir glauben ja an Jesus, wir sind besser als die israelische Bevölkerung damals, besser als die Juden. Die haben ihn ja abgelehnt. Das stimmt natürlich. Wenn wir wirklich an unserem Glauben festhalten, wenn wir Jesus unser Vertrauen schenken in allen Lebenssituationen, und Jesus hat diese Frage offensichtlich beschäftigt. In Lukas 18,8 können wir lesen, aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Und das ist doch die Frage an dich und an mich. Findet Jesus bei mir Glauben? Es geht ja nicht nur um den Glauben von den anderen, sondern Jesus stellt dir heute Morgen ja die Frage, glaubst du mir? Vertraust du mir? Nicht nur am Sonntagmorgen bei schönen Lobpreisliedern, sondern wenn die Herausforderung des Lebens kommt. Und die Herausforderung an uns ist doch heute Morgen, ist unser Vertrauen so ungeteilt ausgerichtet wie das Vertrauen vom Hauptmann? Da ist doch nicht ein Hauch von einem Zweifel, der hat zu Jesus gesagt, wenn du ein Wort sprichst, dann passiert es. Kommt vielleicht dann bei uns die Erfahrungstheologie? Okay, Jesus, du hast gesprochen, aber das, jenes, meine Erfahrung. Aber Jesus möchte uns, glaube ich, heute Morgen auch mal auffordern, das über Bord zu werfen. Und es wie immer einfach heute Morgen bekenne, sprich du ein Wort. Sprich du zu mir persönlich ein Wort. Und die Aussage von Jesus ist der folgende. Meine Schafe hören meine Stimme. Und das ist ja nichts Theoretisches. Etwas, was wir nur im Wort Gottes lesen und denken, ja gut, ich bin auch ein Schöfli, aber die anderen hören, aber meistens blöge sie. Jesus meint mich heute Morgen, meint dich heute Morgen. Wird Jesus bei uns Glauben finden, wenn er heute kommen würde? Ich möchte zum Schluss von meiner Gedanken beten. Aber dann schicke ich euch noch nicht noch nach Hause. Wir machen nachher noch eine Anwendung miteinander. Ist das okay? Ihr dürft aufstehen zum Beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der lebendig ist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der zu seinen Kindern spricht. Und Herr, du weißt, was auch uns heute Morgen bewegt, was uns Nöte bereitet, was unsere Bedürfnisse sind, was unsere Freude ist, was unser Glück ist, aber auch unsere Sorge und Nöte. Und ich danke dir, dass wir dir heute bekennen dürfen. Jesus, sprich du ein Wort in meine Situation. Heile mein Leben. Rede hinein in die Umstände. Ich möchte heute Morgen auf dich schauen, auf das, was du mir durch dein Wort sagst und nicht auf die Umstände. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen und dass du, Jesus, unser guter Gott bist und dass du heute Morgen zu uns reden willst. Herr, wir haben es vorhin in dem Bild vom Karussell gehört. Wir haben es durch dein Wort gehört. Wir haben es in den Chorusen miteinander, in der Lobpreis- und Anbetungszeit, haben wir deine Wahrheit gesungen. Und so möchte ich dich bitten, Jesus, dass du zu uns sprichst heute Morgen. Und Herr, wir nach Hause gehen und wisse, du hast die Situation verändert. Wir glauben dir, wir vertrauen dir, Jesus. Amen. Amen. Wenn ihr nach der Anwendung noch dem Herrn klatscht, dann ist es gut. Okay? Ihr dürft nochmals euch hinsetzen. Okay, kannst du die nächste Folie bringen, bitte? In Philipper 2, in Vers 9 bis 11, lesen wir Folgendes. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihn einem Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesus sich aller Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erde und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also der Name Jesus ist über alle Namen. Und unter seinem Namen muss sich alles beugen, wenn man es mal so im einfach vereinfacht sagt. Und weißt du was? Deine Not hat auch einen Namen. Deine Sorge hat auch einen Namen. Dein Bedürfnis hat auch einen Namen. Und was muss ich unter dem, was Namen hat, unter wem muss ich das beugen? Deine Krankheit, dein persönliches Anliegen, dein Glück, deine Not. Glauben wir, dass das die Wahrheit ist? Dass sich auch der Verkläger unter seinen Namen beugen muss. Dass er kein Anrecht auf meine Familie hat. Dass er kein Anrecht auf mich persönlich hat. Dass er kein Anrecht auf meine Gemeinde hat. Glauben wir das? Also nicht, weil wir eine Übung miteinander machen, ihr dürft nochmal aufstehen. Und jetzt machen wir mal, was Christen Menschen mal manchmal so schwer fällt. Sag mal Jesus deine Not, still in deinem Herzen oder auch laut in deinem Herzen. Und lass es mal zu, dass er zu dir heute Morgen spricht. Ich möchte uns da ein bisschen Zeit geben und dann möchte ich mit Gebet abschließen. Können wir das so tun? Denk dran, meine Schafe hören meine Stimme. Das ist die Wahrheit. Und ich danke Jesus, dass wir alle unsere Dinge, die unser Herz bewegen, sagen dürfen. Und danke, dass du ein Gott bist, der zu unserem Herzen spricht. So danke ich dir, Jesus, dass du heute Morgen zu uns alle gesprochen hast. Dass wir deine Stimme vernehmen dürfen. Amen.